Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und ich liebe die Natur. Ihr werdet euch fragen, warum die Natur? Schaut euch doch mal das Bild im Hintergrund an. Ein See, der ruhig ist. Eine Wolkendecke, die sich in dem ruhigen See spiegelt und eine Sonne, die alles ins gedämpfte Licht setzt. Ein tolles Design, würden wir sagen. Ein Naturschauspiel. Design ist wichtig, um attraktiv zu sein. Was tust du, um attraktiv zu sein? Und welche Gedanken hast du dir schon gemacht, begehrlich zu werden? Anwenderfreundlich, damit es dir gut geht und die Menschen, die deine Dienstleistung und dich als Person nutzen. Das sind Fragen, die stellen wir auch uns beim Design Thinking. Spannend wird's, wenn wir diesen Prozess der Industrie übertragen in deine eigene Karriereplanung. Sei neugierig, wie das geht, wie es funktioniert. Das erfahren wir jetzt von Sabine. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht mich auf dem Weg zur Arbeit im Lodenfreipark in München. Das liegt praktisch mitten im wunderschönen Englischen Garten. Ihr seht, ist hier alles grün, es ist wunderschönes Wetter und diese Inspiration kann ich auch brauchen. Denn mit meinen Kollegen bei der Firma Enuxo darf ich hier jeden Tag neue, innovative, digitale und physische Produkte entwickeln. Das macht großen Spaß und erlaubt mir, jeden Tag wie ein Designer zu denken. Und was es mit diesem Design Thinking auf sich hat und wie man das auch auf die persönliche Karriereentwicklung oder auf die Entwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen anwenden kann, darüber spreche ich gleich mit Theo. Ja, also bis später und ich freue mich, euch wiederzusehen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen, liebe Hörer. Und all die, die uns sehen auf YouTube, grüß Gott und dir natürlich auch, liebe Sabine. Ich freue mich, dass wir heute Zeit haben. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, lieber Theo. Ich freue mich auch, hier zu sein und ja, mich mit dir ein spannendes Thema zu unterhalten.
Ja, das Thema ist spannend, denn wir sprechen alle von Design, wir sprechen von User-Anwenderfähigkeiten und Adaptierbarkeit und alles soll attraktiv sein, soll auch Lust machen und genauso ist es bei den Talenten. Deshalb ist es mit dir spannend, mal hineinzuschauen in den Design Thinking Prozess und da habe ich eine Expertin, schön, dass du uns mal Einblick gibst und die erste Frage ist natürlich gleich, ich bin ja immer mit Menschenleben unterwegs, lässt sich denn das aufs eigene Leben übertragen, bevor wir später reingehen, was Design Thinking ist? Erstmal Frage, kann Design Thinking sich aufs eigene Leben übertragen lassen?
Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also ich habe erstens mal in meinem Leben ja schon viele verschiedene Dinge designt. Also von Produkten über User Interfaces, aber auch Kindermode mal als Ausflug bis hin zu Architekturinstallationen. Also darauf kann man alles ganz klassisch Design Thinking anwenden, aber es geht natürlich auch auf den Menschen. Und zwar, weil es ein menschenzentrierter Prozess ist. Das ist eigentlich der Kern des Design Thinkings. Und wenn man die eigene Karriere, das eigene Leben überdenken, gestalten will, dann steht automatisch der Mensch im Mittelpunkt.
Also ist es, wenn ich es richtig verstehe, nicht nur reine Methode für Designer, sondern auch für unsere Talente, mit denen wir ja unterwegs sind, um die ja, sichtbar zu machen und auch greifbar zu machen.
Genau, also Design Thinking, da braucht man eigentlich keine Design-Tools im Sinne von, man muss nicht zeichnen können, man muss nichts gestalten können, man braucht auch keine Computerprogramme, sondern man braucht eigentlich einfach nur gesundes Selbstvertrauen, die eigene Kreativität. Also Design Thinking ist eigentlich mehr eine Lebenseinstellung als eine hart definierte Methode, die man auswendig lernen kann.
Aber trotzdem hast du das studiert, aber rein bloß das Industriedesign halt.
Genau, ja.
Also ich habe Einstellung alleine hätte man den Abschluss, glaube ich, auch nicht hingekriegt.
Nein.
Also ich habe Industriedesign studiert und habe dann natürlich auch gelernt, also erstmal wie ein Designer zu denken, aber auch mit gewissen Werkzeugen umzugehen. Und ich war dann am Anfang meiner Karriere bei IDEO in London. Und IDEO ist eines der größten Designbüros weltweit, die mehr oder weniger das Design Thinking ja mit erfunden und entwickelt haben. Und genau zu der Zeit war ich auch in London in dem Büro und durfte also praktisch das live miterleben, wie das alles entstanden und auch formuliert wurde.
Also ganz nah bei der Geburtsstunde des Design Thinkings. Und ich glaube auch bei dem Kopf dabei zu sein, das so ähnlich wie Steve Jobs dann war bei Apple, genau. Die beiden vergleichen.
Genau, ich habe damals bei Tim Brown gearbeitet in London. Es war jetzt lange Zeit der Chairman von IDEO. Und das hat mich natürlich nicht mehr losgelassen, auch wie ich dann IDEO verlassen habe. Und die vielen Jahre danach war das bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich also einfach immer noch Design Thinking praktiziere, oft ohne es überhaupt bewusst wahrzunehmen.
Aber ich glaube, wir müssen alle mal mitnehmen und abholen, um vielleicht in wenigen Worten nochmal dieses Design Thinking zu beschreiben oder den Prozess, wie er ausschaut. Weil wir reden ja schon so, als wenn wir viel Erfahrung hätten, du schon, ich nicht, aber lass uns mal die Hörer und Zuschauer mitnehmen. In wenigen Worten, was ist Design Thinking genau?
Genau, also erstens mal, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist Design Thinking im Prinzip ein Innovationsprozess, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also alles, was wir machen, orientiert sich am Menschen, im Produktdesign oder im User Interface Design, am Nutzer. Aber ja, das kann man eben auf sich selber auch übertragen. Das Zweite ist, dass es sich eben ja so der Toolbox, also Werkzeugkasten des Designers bedient. Das heißt aber nicht, dass man dafür schön zeichnen können muss, sondern, wie ich schon gesagt habe, man vertraut also in die eigene Kreativität und man nützt auch ab und zu Kreativitätstechniken, um Ideen zu entwickeln. Das kann man also auch aufs eigene Leben anwenden. Und als Designer entwickeln wir Ideen, tun die mal schnell umsetzen und ausprobieren, wieder verwerfen, abändern und haben so eine Art iterativen Prozess. Mhm. Und das ist also auch eine der Kernstücke, dieser iterative Prozess. Und da kann ich nachher noch mal drauf eingehen, wie man das eben auch aufs eigene Leben übertragen kann. Ja. Und der dritte Punkt ist vom Design Thinking, dass man im Prinzip immer drei Dinge gleichzeitig betrachtet und auch immer wieder alle Ideen daran misst. Das eine ist, trifft es die eigenen Bedürfnisse? Ist das wünschenswert, erstrebenswert, das Ergebnis? Das zweite ist, ist es machbar? Und das dritte ist, macht es auch wirtschaftlich Sinn? Diese drei Dinge müssen im Einklang sein und dann hat man eigentlich ein tolles Ergebnis, eine tolle Innovation.
Das ist ja dann die Plausibilitätsprüfung. Aber vorweg sagen ja manche schon, ich bin gar nicht kreativ. Ist es schon Automatismus, dem es leichter fällt, dann in diesen kreativen Modus reinzukommen mit dem Design Thinking?
Das kann man eigentlich lernen. Also ich kann mich jetzt auch nicht vors weiße Papier setzen und sagen, so Knopfdruck, ich bin jetzt kreativ und spule jetzt hier 10 Ideen runter. Mhm. Man muss sich erstens mal Inspirationen aussetzen. Ich muss mich also entweder dorthin begeben, wo später ein Produkt verwendet wird, mit Leuten reden, die es verwenden. Mhm. Oder auch, wenn es um mich selber geht, mich an Orte begeben, die was bedeuten, die mich inspirieren. Ich muss rausgehen in die Welt. Mhm. Digital kann man ein paar Inspirationen sammeln, aber in Live und 3D geht es immer besser. Das ist das eine. Dann kommen die Ideen. Wenn man was sieht, das löst was aus und dann kommen die Ideen. Mhm. Und das Zweite, was wir als Designer machen, wir tun ganz selten alleine Designern. Ich sage immer, ein Designer kann eigentlich nichts machen. Man braucht immer mindestens zwei, damit man gegenseitig die Bälle zuspielen kann. Und das kann man eben auch im eigenen Leben machen. Also wenn man in so einer Phase steht, dass man überlegt, man will was anderes machen, dann sollte man mit anderen Leuten drüber reden. So wie dir, Theo.
Ah. Wir kennen uns schon lange und haben schon viele, viele Coachings gehabt. Und da waren ja viele spannende Geschichten und so Wegstellungen, Weichenstellungen in deinem beruflichen Erleben. Ja. Mhm.
Und dann wirfen wir uns die Bälle hin und her und dabei entstehen dann die Ideen und Konzepte. Also diese Kreativität kann jeder lernen. Man muss einfach nur gewisse Offenheit dazu mitbringen und das Selbstvertrauen, dass es jeder lernen kann.
Ja, und wie ich als Coach stelle natürlich lösungsorientierte Fragen, damit ich mein Coachee in eine lösungsorientierte Welt bringe. Und das ist genau wieder, wie du gesagt hast, die Kreativität, die in dir selber steckt, damit anzuzapfen. Wie können wir denn diese Methode jetzt für unsere Talente adaptieren? Denn Talente sind ja Menschen, die auch nicht wissen, wohin sie wollen, wie der Karriereweg ausschaut, wie sie vielleicht alles unter einen Hut bringen. Wollen sie überhaupt Verantwortung für Führung übernehmen? Wie lässt sich da das nutzen?
Also wenn man jetzt ganz pragmatisch Design Thinking als Prozess anwenden will, hat man da 5 Schritte. Das erste ist also erstmal wirklich ein tiefes Verständnis für den Nutzer, für den Menschen zu entwickeln. Der Nutzer bin in dem Fall ich selber, der Nutzer meines eigenen Lebens. Und ich muss erstmal dieses tiefe Verständnis für mich selber und für meine Wünsche bekommen. Man denkt immer, ja, ich weiß ja, was ich will, aber das ist gar nicht so leicht. Und Theo, da hast du mir auch wieder sehr viel dabei geholfen. Ich weiß auch, wie wir damals Persönlichkeitsprofil gemacht haben. Es kam dabei raus, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das ist meine große Antriebskraft. Ich möchte ständig neue Dinge kennenlernen. Und ja, das hat sich auch wirklich bewahrheitet. Also wirklich, man muss sich diese Zeit nehmen, sich selbst gut zu verstehen. Das ist also der Schritt 1. Der Schritt 2 ist dann im Prinzip, entweder ein Problem genau zu formulieren oder ein Ziel zu definieren. Das ist so ein bisschen von der Situation abhängig. Aber im Prinzip, wo will ich hin? Welches Problem will ich lösen? Das haben wir damals auch wieder schön gemeinsam gemacht, ein Ziel formuliert. Das ist dann schon die halbe Miete. Dann hat man etwas, auf was man zuarbeiten kann. Und dann kann man eigentlich schon ins Designen übergehen. Also man kann dann schon anfangen, sich Lösungen fürs eigene Leben zu suchen, Ideen zu suchen, was könnte ich machen, wie könnte ich das machen.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
raus
Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du tust dich schwer, deinen Lebenstraum, sprich deine Vision zu finden und dir die ersten Gedanken zu machen. Damit dir das leichter gelingt, gebe ich dir mal folgende 3 Tipps. Erster Tipp ist, wo und wann und in welcher Situation bist denn du besonders glücklich? Denk doch mal darüber nach und sammle da deine Gedanken. Zweiter Punkt ist, welche Vorbilder hast du? Ja, wer begeistert dich als Vorbild? Und dritter Punkt ist, wenn alles möglich wäre, stell dir vor, es kommt eine Weh und du sagst, du hast einen Wunsch frei. Wie würde dann dein Leben ausschauen? Also träume und mach die nächsten Schritte, den Traum dann auch Realität zu werden zu lassen. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, da kann man natürlich einen großen Lebensentwurf machen und planen und tun und über Monate und Jahre und dann das umsetzen und dann stellt man nach ein paar Jahren noch fest, das war das Falsche. Und da kommt jetzt wieder Design Thinking ins Spiel. Möglichst versuchen, sowas in kleinen Schleifen zu machen. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn ich davon träume, ein Café zu eröffnen, sollte ich vielleicht erstmal in einem Café mal ein paar Wochen Praktikum machen oder arbeiten, um zu sehen, ist die Realität wirklich, entspricht es dem Traum. Und ich kann es vielleicht am Beispiel, was du ja auch ganz gut kennst, erklären. Ich habe vor ein paar Jahren, wollte ich also ein Label für Recycling und Bio-Kindermode, Kindertrachten ganz besonderen, aufbauen. Da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, tolle Kollektionen entwickeln, CI dazu, Website machen lassen, das Ganze produzieren zu lassen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann mit einem großen Paukenschlag auf den Markt zu gehen und eventuell dann unterzugehen. Design Thinking sagt, probier's mal in kleinen Schritten. Also haben wir erstmal selber ein paar Kleider genäht, ein paar Dirndl genäht, haben erstmal über Davanda und Etsy vertrieben, also über Plattformen, mal sehen, waren Erfolge. Dann haben wir einen kleinen Katalog selber gedruckt, sind auf die erste Messe gegangen, das waren auch alles noch keine großen Kosten, haben uns kleine Näherei gesucht, kam auch wieder gutes Feedback und so haben wir jetzt Schleife für Schleife vorangearbeitet. Dann ist aber das Wichtigste, das ist der letzte Schritt bei den 5 Schritten, kommt immer noch das Testen. Also ich muss testen, ob dieser Prototyp oder dieses Experiment, was ich mache, auch meinen 3 Kriterien standhält. Den Bedürfnissen hat standgehalten. Ich habe ständig neue Leute kennengelernt, bin an neue Orte gekommen, konnte meine Kreativität ausleben. Die Machbarkeit war eigentlich auch da. Wir hatten die Produktion, wir hatten alles aufgesetzt, alles gelaufen. 3. Punkt, wirtschaftlicher Erfolg.
Ja, Wirtschaftlichkeit.
Genau, und daran ist es dann letztendlich damals auch gescheitert. Es ließ sich damit einfach, die Nische war zu klein, es ließ sich nicht wirklich von leben. Hätte also immer noch ein Hobby sein können. Gut, dann habe ich damals beschlossen, Design Thinking. Fangen wir wieder mit der nächsten Schleife an, machen wir was Neues. Und Theo, dann was auch wieder durchspielen.
Kann es auch sein, dass du vielleicht zu früh mit deiner Idee am Start bist? Das fragen sich ja auch viele. Die haben eine Idee, die haben einen Businessplan und dann denken sie im Nachhinein, wenn sie ihn begraben, die Zeit war noch nicht reif.
Das kann durchaus sein, aber das gehört so ein bisschen zu den Randbedingungen der Machbarkeit.
Okay.
Manchmal sind Dinge zu einem Zeitpunkt machbar und zu einem anderen frühen Zeitpunkt eben noch nicht. Auch was die eigene Lebensplanung angeht, gibt es auch eine Machbarkeit. In meinem Fall war das zum Beispiel, damals war das gut machbar, weil die Kinder klein waren. Ich konnte das alles von zu Hause machen. Ich war total flexibel. In der Designagentur arbeiten, in meinem ursprünglichen Beruf, wäre schwierig gewesen, weil die Agenturen nicht in Neustadt an der Waldnaab waren, sondern eben zum Beispiel in München. Wenn sich die Machbarkeit ändert, wie in meinem Fall, Kinder werden groß, dann können sich dadurch auch, dann tut sich dieses Dreigestirn eben verlagern und man kommt wieder in ganz andere Bereiche rein.
Okay. Das Design Thinking ist ein Prozess. Wie diszipliniert sollte man, muss man sein, immer wieder diese Schleifen zu gehen und nicht aufzugeben, weil das ist ja oft auch was, man beerdigt viel zu schnell die Dinge und sagt, der erste Wurf hat nicht geglückt, also dann begrabe ich das ganze Thema.
Also ich denke mal, wenn man anfängt, damit zu arbeiten, ist ganz gut, dass man sich teilweise auch Dinge aufzeichnet, dass man sich vielleicht auch ein großes Bild mal an die Wand hängt mit diesen drei Blasen der Bedürfnisse, der Machbarkeit und der wirtschaftlichen Effektivität und da auch mal Notizen dran macht, dass man so ein bisschen einen Plan sich aufzeichnet, dass man einfach darüber mal eine gewisse Disziplin reinbekommt und wirklich dabei bleibt. Wenn man das dann mal wirklich ein paar Jahre gemacht hat, geht es in Fleisch und Blut über. Dann macht man diese iterativen Schleifen, ohne es überhaupt zu merken. Dann merkt man einfach mal, wird eine Schleife zu Ende, die nächste geht los. Aber am Anfang, es hilft sicher und dann sich auch dann Sparringpartner oder einen Coach zu suchen, um gemeinsam ein bisschen strukturiert am Ball zu bleiben.
Okay. Ja, das macht Sinn. Oder halt jemand auch, der in der Gruppe ist und sagt, ich habe auch gerade diesen Design Thinking Prozess für mich initiiert und dann gibt es immer Feedback oder Erfahrungsberichte, die wir untereinander austauschen.
Ja, genau. Und also wie gesagt, Design kann man nicht alleine machen. Man braucht hier einen Sparringpartner und entweder ist ein professioneller Coach oder auch jemand, der den gleichen Prozess durchlebt. Man kann sich gegenseitig Feedback geben oder auch ein guter Freund, der die nötige Neutralität aber auch hat. Und das, also man braucht einen zweiten Menschen.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch
guten raus Tipps. Raus aus dem Tal. Du tust dich schwer, Denkpartner zu finden. Damit du weißt, wo du suchen kannst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, höre dir den Podcast Nummer 57 an mit Guido Bettig. Da sprechen wir nämlich über das Thema Mentor. Zweiter Punkt ist, ehemalige Teilnehmer, Teilnehmerinnen beim Seminar, nimm mit die Kontakte wieder auf und geh in den Dialog. Und dritter Punkt ist, reizvolle Menschen zu finden. Und reizvoll ist oft auch der Altersunterschied. Er ist viel jünger wie du und deshalb ein wirklich toller, andersdenkender Gesprächspartner oder natürlich auch älter wie du. Sei neugierig, was rauskommt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn wir schon gerade bei den Menschen sind, fällt mir natürlich auf, wenn ich so meine Personalentwickler und Entwicklerinnen bei den Unternehmen anschaue, also die Menschen aus diesem HR-Bereich, die fragen auch immer wieder nach Design Thinking. Ist das gerade ein Modetrend, dass man auch Design Thinking in die Persönlichkeitsentwicklung reinbringt und viele schon danach fragen und da Bausteine suchen?
Also sicher, es hat sich dieser Begriff inzwischen weit über die Welt der Produktentwicklung hinaus verbreitet, weil es ja auch bei der Organisationsentwicklung inzwischen viel verwendet wird und dadurch natürlich auch in den Personalbereich vorgedrungen ist. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur ein Modewort bleibt, sondern dass davon was hängen bleibt, weil die grundsätzlichen Ansätze, ob man die jetzt Design Thinking nennt oder nicht, sind einfach wertvoll. Das Menschenzentrierte vor allem.
Genau, menschenzentriert. Ich wollte sagen, der Mensch ist im Fokus. Ja. Nicht der Prozess, sondern der Mensch muss im Fokus sein und um den muss sich dann der Prozess rumstricken. Und das ist auch das Thema agil, die Bedürfnisse, die Ideen, auch die Ausrichtung deiner Mitarbeiter kennenzulernen. Und ich weiß, du wendest diesen Prozess auch bei den eigenen Mitarbeitern an. In der Vergangenheit und jetzt natürlich im Startup genauso. Mit welchen Erfahrungen? Was macht es reizvoll, bei den eigenen Mitarbeitern auch dieses Design Thinking anzuwenden?
Also es macht einfach deswegen Spaß, weil erstmal sieht man, wie innerhalb kürzester Zeit aus noch jungen, unerfahrenen Mitarbeitern selbstbewusst agierende, erfahrene Mitarbeiter werden. Das ist eine Sache von 1-2 Jahren teilweise und man kennt die Leute kaum wieder. Und das Zweite ist, mir macht halt auch einfach Spaß, mit Menschen zu interagieren oder auf einer ganz persönlichen Ebene. Und das gelingt dadurch auch sehr gut. Also es bilden sich einfach sehr gute, sehr intensive Kontakte.
Vielleicht ist die Ursache ja auch bei dir persönlich ja deine Neugierde und Neugierde am Menschen, zu wissen, wo will er hin, wie kann ich ihn unterstützen, was verlangt er von mir als seine Vorgesetzte oder Gesellschafterin. Und deshalb ist es wichtig, diese Neugierde zu haben und nicht aufs Produkt, sondern du hast es geschaffen, auch diese Neugierde auf dein Gegenüber, auf den Menschen mit zu übertragen. So kenne ich dich und so schätze ich seit vielen Jahren. Wir sagen jetzt nicht viele, wie viele es sind, aber schon sehr, sehr lange. Und das ist eine schöne Zeit immer wieder mit dir. Ja.
Danke, Theo, das geht mir ganz genauso. Ja, es macht natürlich die Neugierde, macht es natürlich leichter. Also wirklich auch viel Zeit mit den Leuten außerhalb der Meetings zu verbringen, immer wieder bewusst gemeinsam Mittagessen zu gehen, sich über Gott und die Welt zu unterhalten, dann eben auch mitzubekommen, was die Leute umtreibt, wie auch die persönliche Situation ist, wie ihre Bedürfnisse sind, was auch gerade machbar ist, wieder diese Dinge irgendwo einfach dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und wenn man das natürlich macht, weil, ach Gott, ich muss jetzt mal wieder mit Herrn Sohn so reden, dann klappt es nicht. Das muss Spaß machen, da muss Neugierde und Freude dabei sein.
Wie schaffst du es, nicht die eigene Kreativität oder die eigenen Ideen jemand drüber zu stülpen? Weil das passiert ja auch. Weil wenn jemand nicht so innovativ ist, nicht sofort thinking out of the box hat, so wie du, sehe ich da eine große Gefahr, dass du weiter außerhalb der Box denkst. Aber das sollen ja die Ideen deiner Mitarbeiter sein.
Das ist mit Sicherheit eine Gefahr, da muss ich auch aufpassen. Aber es ergibt sich dann meistens einfach im Alltagsleben daraus, dass wir viel zu viel zu tun haben und ich gar keine Zeit habe, irgendwie Ideen überzustülpen, sondern dass ich immer wieder sage, hier ist das Thema, du kannst das, lauf jetzt.
Okay.
Also und einfach den Leuten die Verantwortung geben. Manchmal denke ich mir, oh, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel dem oder derjenigen zugemutet, weil sie noch recht jung sind. Aber da ist dann auch ganz wichtig, und das ist ja auch ein Teil des Design Thinkings wieder, das heißt immer im Englischen, fail early, fail fast. Also möglichst schnell einen Fehler machen, damit man eben eine kleine Iterationsschleife gleich wieder von vorne anfängt und nicht am Schluss feststellt, dass alles falsch war. Ja. Und wenn die Leute mal merken, sie dürfen auch Fehler machen, vor allem wenn es eben frühe kleine Fehler sind, dann gehen sie auch damit Selbstbewusstsein ran. Ich kann mich zurücklehnen, habe weniger Arbeit und muss auch niemanden die Kreativität überschwemmen.
Ja, das ist gut so. Also da wirklich achtsam sein, das ist sehr wichtig. Du bist achtsam, du hast entschieden, jetzt in ein neues Unternehmen zu gehen. Hol uns doch mal ab, was macht ihr da Interessantes und auf was habt ihr euch spezialisiert mit eurem Startup? Speziell für verschiedene Unternehmer oder jenige, die halt brauchen, die diese Indikatoren brauchen, um in der veränderten Welt auch zurechtzukommen.
Genau, also ich bin jetzt bei der Firma Nuxo in München. Die haben wir dieses Jahr gegründet, mein Kollege und ich. Und wir entwickeln im Prinzip innovative, digitale und physische Produkte, immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. Mhm. Also wir nennen es jetzt nicht immer Design Thinking, wir nennen es eher einen menschenzentrierten Prozess.
Ja.
Und die Produkte, die entwickeln, sind ja im digitalen Bereich, sind Apps, sind Plattformen, sind Softwareprodukte, sind Mensch-Maschine-Interfaces, aber genauso die physischen Produkte. Also zum Beispiel machen wir viel im Bereich Maschinenbau, also große Maschinen, Baumaschinen bis zu 150 Tonnen. Aber genauso am anderen Ende der Größenverhältnisse wieder die Medizinprodukte, wo natürlich der menschenzentrierte Ansatz noch wichtiger ist. Also in diesem B2B-Umfeld bewegen wir uns und tun möglichst ganzheitlich die Produkte entwickeln, weil wir halt sagen, der Mensch, der mit einer Maschine oder einer Software interagiert, ist ein dreidimensionales physisches Wesen und hat dadurch auch am besten ein Produkt, was von diesen ganzen Aspekten her gestaltet ist.
Okay. Ja, sehr nachvollziehbar und spannend und plakativ, weil ja alle Digitalisierung im Kopf haben, wie kann sowas ausschauen, diesen Design-Thinking-Prozess über eine Digitalisierung oder irgendwelche, ja, ich denke jetzt wahrscheinlich Bedienfelder mitzunehmen.
Ja, also so in der klassischen Digitalisierung ist jetzt eine typische Aufgabe, dass irgendein Prozess, der bisher eben abgebildet wurde mit Zetteln, die hin und her geschoben wurden oder hin und her geschickt wurden und abgelegt und abgeheftet wurden, dass man sowas eben jetzt digital abbildet. Und da fängt man genauso wieder an mit Design Thinking. Man schaut erstmal den Leuten zu, die mit diesem Prozess arbeiten, was sie mit ihren Zetteln machen, was dabei gut funktioniert, was nicht. Was motiviert die Leute? Was sind die Ziele, die sie damit erreichen müssen? Was sind die Pain Points? Da kriegt man dann meist eine lange Liste. Und darauf aufbauend geht es dann eben weiter. Man definiert die Ziele. Wie muss ein neues System aussehen? Welche Anforderungen muss es erfüllen? Dann designt man, geht mit den ersten Entwürfen. Das sind meistens so interaktive Prototypen, wo man schon drauf rumklicken kann. Ja. Geht wieder zu den Nutzern zurück. Testet, also fragt sie nicht, findest du es schön oder nicht, sondern man gibt denen Aufgaben, die sie damit erfüllen müssen, sieht wieder, kommen sie mit klar oder nicht, die Ergebnisse lässt man da einfließen und das geht so lange, bis am Schluss die Lösung so perfekt ist, dass man sagt, damit geben wir jetzt auf den Markt und dann geht es weiter bis auf der Entwicklung oder je nachdem.
Ja, da kommt mir gerade eine tolle Geschäftsidee, vielleicht können wir da mal separat plaudern, das ist, wie finde ich denn die Talente? Weil das ist ja auch eine Aufgabenstellung für viele Unternehmer. Die suchen immer ja in exotischen Märkten außerhalb des Unternehmens. Ich bin aber ein Verfechter, der sagt, du hast die Talente innerhalb des Hauses, innerhalb des eigenen Unternehmens, in den Tochtergesellschaften, sind halt meistens nicht am richtigen Platz. Also auch da, glaube ich, könnte man vielleicht mal in den Design Thinking Prozess einsteigen, um da Lösungen zu finden, im eigenen Talentpool die Mitarbeiter zu finden.
Genau, und wie man die dann eben mit gewisser Förderung und Coaching dann eben auch für andere Aufgaben fit macht. Das ist durchaus möglich. Und eben auch mit zusätzlichen, mit kurzen Kursen, mit Seminaren, mit Online-Angeboten. Man kann ja heutzutage so viel lernen und sich so weiterentwickeln und als Quereinsteiger in andere Bereiche kommen.
Ja.
Ist alles möglich.
Und wenn schon alles möglich ist, zum Schluss nochmal drei wesentliche Tipps. Alle, die sich jetzt neugierig fühlen, angesprochen mit dem Design Thinking, was können die zu Hause als erstes gleich mal selber ausprobieren? Welche drei Dinge sollte jeder tun, der jetzt bis zum Ende uns gesehen oder gehört hat?
Also als erstes vielleicht wirklich mal diesen Blick nach innen zu richten. Da ist es ganz hilfreich, wenn man mal wirklich so einen ganzen Tag, wenn man so ein bisschen Tagebuch führt und so ein bisschen mitschreibt den ganzen Tag, was hat mir Spaß gemacht, worüber habe ich mich gefreut, wo war ich dann auf einmal, ich mich irgendwie unwohl gefühlt oder so. Also einfach mal, um selber ein bisschen zu ermitteln, was sind die Glücksmomente, wann kommt man in so einen Flow. Aber dann vielleicht auch das wieder reflektieren mit Freunden. Ich sage mal, der oder die neutrale Freundin, die da auch neutral Feedback geben, ohne eigene Interessen.
Ja,
auch mit dir, Theo. Und das ist also das Erste, was ich empfehle, wirklich mal genau hinzuschauen auf sich selber.
Ja.
Das kann jeder machen.
Und das Zweite, wie kommen wir denn in diese Wunschwelt hinein? Also Design Thinking heißt ja erstmal am Reißbrett oder noch gar nicht auf die Machbarkeit machen. Was empfiehlst du denn da? Weil viele ja viel zu bescheiden sind und kann ich ja sowieso nicht und das kann ich nicht, aber die Ausbildung nicht. Also es kommen immer viele Bedenken. Wie ist da dein Tipp als zweiten Schritt?
Das kommt jetzt ganz auf das Ziel drauf an. Da einfach mal, ich würde vielleicht sogar mal zwei, drei Leute zusammenholen, mal ein Brainstorming machen. Da gibt es auch eine Methode, die kann man auch im Internet recherchieren. Im Design Thinking wird die viel verwendet, das ist die How Might We Methode oder wie schaffe ich das? Mhm. Und da formuliert man eben gewisse Dinge, Problemstellungen so, wie schaffe ich, dass ich als Designerin in ein Unternehmen der Sportartikel komme, zum Beispiel.
Okay.
Und dann hat man so eine Fragestellung und da kann man dann anfangen, dran zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, ganz verrückte Ideen. Also es ist beim Design geht es mal so, man macht erstmal auf, man tut die verrücktesten Ideen entwickeln und dann macht man wieder zu, dann filtert man, sagt, hier, das sind die Top 5 Ideen, da arbeite ich jetzt mal dran weiter. Dann hat man schon mal das Eis gebrochen und sieht, okay, es gibt vielleicht Wege dahin, lass uns mal dran arbeiten.
Okay. Ja, die Teilnehmer oder Zuschauer werden sich fragen, wie schaffe ich es immer, diese interessanten Gäste zu haben, die mit mir plaudern, damit die Zeit so schnell geht. 30 Minuten wie im Flug ist die verrauscht, diese Zeit. Dieses Geheimnis werde ich nicht verraten, aber das ist einfach schön, wenn wir Menschen gleich denken, ich mein Netzwerk nutzen kann und ein Ja bekomme, als ich dich gefragt habe, möchtest du gern mein Gast sein? Und du gesagt hast, sehr gerne. Also hab nochmal herzlichen Dank und wer dich finden will, ich werde in all den Kommunikationsplattformen, die wir dann haben, eure Kontaktadresse geben. Meine Empfehlung, nehmt direkt den Kontakt auf zu Sabine und ihrem Team, wenn ihr weitere Fragen habt oder mal einen geistigen Sparringspartner braucht. Da fühlt ihr euch gut aufgehoben. Ich habe mich bei dir gut aufgehoben gefühlt. Herzlichen Dank, liebe Sabine.
Ja, vielen Dank, lieber Theo. Mir ging es genauso. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir reden ja immer sehr gerne miteinander und genauso viel Spaß hat es heute gemacht. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass eine Kamera mitgelaufen ist.
Das war. Haben wir habt eingeschaltet? Ich hoffe schon. Also bis bald mal wieder und in echt, wir haben es ja nicht so weit, Neustadt und Waldshausen sind ja nur ein Kilometer. Und außerdem ja, haben wir auch immer die Möglichkeit, dass wir uns so mal wieder zum Coaching sehen und uns abstimmen. Und da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ja. Sabine.
Vielen Dank.
Ja, gut. Ciao.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.